Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
An einem grünen Hang des Berges Mianalos in Arkadien steht ein Olivenhain um die Ruinen einer Villa. Ganz in der Nähe befindet sich ein Grabmal, das einst mit den erhabensten Skulpturen geschmückt war, heute aber genauso verfallen ist wie das Haus. An einem Ende des Grabes wächst ein unnatürlich großer Olivenbaum von seltsam abstoßender Gestalt, der mit seinen merkwürdigen Wurzeln die von der Zeit befleckten pentelischen Marmorblöcke verdrängt. Er ähnelt so sehr einem grotesken Menschen oder einem totgeweihten Körper eines Menschen, dass die Landbevölkerung sich fürchtet, nachts daran vorbeizugehen, wenn der Mond schwach durch die krummen Zweige scheint. Der Berg Mianalos ist ein beliebter Aufenthaltsort des gefürchteten Pan, dessen seltsamen Gefährten zahlreich sind und einfache Schwäne glauben, dass der Baum irgendeine abscheuliche Verwandtschaft mit diesen seltsamen Pansky haben muss. Doch ein alter Imker, der in der benachbarten Hütte lebt, erzählte mir eine andere Geschichte. Vor vielen Jahren, als die Villa auf dem Hügel neu und prächtig war, wohnten dort die beiden Bildhauer Kallos und Mosides. Von Lydien bis Neapolis wurde die Schönheit ihrer Werke gepriesen und niemand wagte zu behaupten, dass der eine dem anderen an Können übertraf. Der Hermes von Kallos stand in einem Marmorschrein in Korinth und die Pallas von Mosides überragte eine Säule in Athen nahe dem Parthenon. Alle Menschen huldigten Kallos und Mosides und wunderten sich, dass kein Schatten künstlerischer Eifersucht die Wärme ihrer brüderlichen Freundschaft kühlte. Doch obwohl Kallos und Mosides in ungebrochener Harmonie lebten, waren ihre Naturen nicht die gleichen. Während Mosides sich nachts in städtischen Treiben von Tega vergnügte, blieb Kallos zu Hause und schlich sich vor den Augen seiner Sklaven in die kühle Nischen des Olivenhains. Dort meditierte er über die Visionen, die seinen Geist erfüllten, und entwarf dort die Formen der Schönheit, die später in atmendem Marmor unsterblich wurden. Im Volksmund hieß es, Kallos habe mit den Geistern des Hains gesprochen und seine Statuen seien nur Abbilder der Faune und Dryaden, denen er dort begegnete, denn er schuf seine Werke nach keinem lebenden Vorbild. Kallos und Mosides waren so berühmt, dass niemanden es verwunderte, als der Tyrann von Sikaros Abgesandte zu ihnen schickte, um über die kostbare Statue des Tyche zu sprechen, die er für seine Stadt geplant hatte. Von großer Größe und raffinierter Kunstfertigkeit muss diese Statue sein, denn sie wollte ein Wunder der Völker und ein Ziel der Reisenden werden. Unvorstellbar erhaben würde derjenige sein, dessen Werk sich durchsetzen würde, und für diese Ehre wurden Kallos und Mosides zum Wettbewerb eingeladen. Ihre brüderliche Liebe war wohl bekannt und der schlaue Tyrann vermutete, dass jeder, anstatt sein Werk vor dem anderen zu verbergen, Hilfe und Rat anbieten würde. Diese Nächstenliebe brachte zwei Bilder von unerhörter Schönheit hervor, von denen das Schönere sogar die Träume der Dichter in den Schatten stellen würde. Mit Freude nahmen die Bildhauer das Angebot des Tyrannen an und in den folgenden Tagen hörten ihre Sklaven die unaufhörlichen Schläge der Meißel. Kallos und Mosides verbargen ihre Arbeit nicht voreinander, doch der Anblick selbst war nur für sie bestimmt. Außer ihnen sah keiner die Augen der beiden göttlichen Gestalten, die durch geschickte Schläge aus den groben Blöcken befreit worden waren, in denen sie seit Anbeginn der Welt gefangen sind. Wie in alten Zeiten suchte Mosides nachts die Festseele von Tagea auf, während Kallos alleine im Olivenheim umherwanderte. Mit der Zeit jedoch bemerkten die Menschen einen Mangel an Fröhlichkeit bei dem einst so strahlenden Mosides. Sie sagten sich, dass es seltsam sei, dass eine Depression einen Menschen ergreifte, der eine so große Chance hat, die höchste Belohnung der Kunst zu gewinnen. Viele Monate vergingen, doch in Mosides mürrischem Gesicht war nichts von der großen Erwartung zu sehen, die die Situation eigentlich wecken sollte. Eines Tages sprach Mosides von der Krankheit des Kalos, woraufhin sich niemand mehr über seine Traurigkeit wunderte, da die Anhänglichkeit der Bildhauer als tief und heilig bekannt war. In der Folgezeit besuchten viele Kalos und bemerkten tatsächlich die Blässe seines Gesichts, aber es umgab ihn eine glückliche Gelassenheit, die seinen Blick magischer machte als den von Mosides, der sichtlich von Sorge abgelenkt war und der in seinem Eifer, seinen Freund mit eigenen Händen zu füttern und zu bedienen, alle Sklaven beiseite schob. Hinter schweren Vorhängen verborgen standen die beiden unvollendeten Figuren von Tische, die in letzter Zeit von dem Kranken und seinem treuen Diener kaum berührt worden waren. Als Kalos trotz der Bemühungen der verwirrten Ärzte und seines eifrigen Freundes auf unerklärliche Weise immer schwächer wurde, wünschte er sich, oft in den Hain getragen zu werden, den er so liebte. Dort bat er darum, alleine gelassen zu werden, als wolle er mit unsichtbaren Dingen sprechen. Mosides erfüllte seine Bitten, obwohl sich seine Augen mit sichtbaren Tränen füllten, bei dem Gedanken, dass Kalos sich nicht mehr um die Fauna und die Dryaden kümmern sollte, als um ihn. Letztendlich näherte sich das Ende und Kalos sprach von den Dingen jenseits dieses Lebens. Mosides weinte. Er versprach ihm eine Grabstätte, die schöner sein sollte als das Grab des Mausolos. Doch Kalos verbot ihm, weiter von Marmorpracht zu sprechen. Der Sterbende hatte nur einen einzigen Wunsch. Er wollte, dass die Zweige einiger Olivenbäume im Hain neben seiner Ruhestätte begraben würden, nahe an seinem Kopf.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Eines Nachts, als er alleine in der Dunkelheit des Olivenhains saß, starb Kalos. Unbeschreiblich schön war das marmorne Grabmal, das der geplagte Mosides für seinen geliebten Freund schuf. Niemand außer Kalos selbst hätte ein solches Flachrelief anfertigen können, in dem die ganze Pracht des Elysiums dargestellt war. Mosides versäumte es auch nicht, die Olivenzweige aus dem Hain in der Nähe von Kalos Kopf zu vergraben. Als die erste Heftigkeit von Mosides Trauer der Resignation wich, arbeitete er mit Eifer an seinen Tischchenfiguren. Alle Ehre war nun sein, da der Tyrann von Sarkarus das Werk von niemanden außer ihm oder Kalos haben wollte. Seine Aufgabe war ein Ventil für seine Emotionen und er schuftete jeden Tag mehr und mied die Vergnügungen, die er einst genossen hatte. Seine Abende verbrachte er neben dem Grabe seines Freundes, wo ein junger Olivenbaum in der Nähe des Kopfes des Schläfers gewachsen war. Dieser Baum wuchs so schnell und hatte eine so seltsame Form, dass alle, die ihn sahen, verwundert aufschrien und Mosides schien gleichzeitig fasziniert und abgestoßen zu sein. 3 Jahre nach dem Tod von Kalos sandte Mosides einen Boten zum Tyrannen und auf der Agora von Tegea wurde geflüstert, dass die mächtige Statue fertig sei. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Baum neben dem Grabmal erstaunliche Ausmaße angenommen. Er übertraf alle anderen Bäume seiner Art und ragte mit einem besonders schweren Ast über die Wohnungen der Leute. Es kamen ebenso viele Besucher, um den Baum zu bewundern, wie um die Kunst des Bildhauers zu bestaunen, so dass Mosides selten alleine war. Die vielen Gäste machten ihm nichts aus, im Gegenteil, er schien das Alleinsein zu fürchten, jetzt da seine aufreibende Arbeit getan war. Der raue Bergwind, der durch den Olivenhain und den Grabbaum heulte, hatte eine unheimliche Art, vage, artikulierte Töne zu bilden. Der Himmel war dunkel an dem Abend, an dem die Abgesandten des Tyrannen nach Targea kamen. Der Himmel war dunkel an dem Abend, an dem die Abgesandten des Tyrannen nach Targea kamen. Man wusste genau, dass sie gekommen waren, um das große Bedürfnis der Tische vorzutragen und Mosides ewige Ehre zu bringen, und so war ihr Empfang durch die Proxenoi von großer Herzlichkeit geprägt. Als ich die Nacht hinzog, brach ein heftiger Sturm über den Kamm des Meandolos herein, und die Männer aus dem fernen Sykarus waren froh, dass sie sich in der Stadt gemütlich ausruhen konnten. Sie sprachen von ihrem illustrierten Tyrannen und von der Pracht seiner Hauptstadt und freuten sich über die Herzlichkeit der Statue, die Mosides für ihn geschaffen hatte. Und dann sprachen die Männer von Tegea von der Güte des Mosides und von seiner schweren Trauer um seinen Freund, wie nicht einmal die kommenden Lorbeeren der Kunst ihn über die Abwesenheit von Kalos trösten könnten, der selbst diese Lorbeeren stattdessen hätten tragen sollen. Der selbst diese Lorbeeren stattdessen hätte tragen sollen. Sie sprachen auch von dem Baume, der neben dem Grab in der Nähe des Hauptes von Kalos wuchs. Der Wind heulte noch schrecklicher und sowohl die Syrakusaner als auch die Arkadier beteten zu Aeolius. Im Sonnenschein des Morgens führten die Proxenoi die Boten des Tyrannen den Hang hinauf zum Wohnsitz des Bildhauers, doch der Nachtwind hatte seltsame Dinge getan. Die Schreie der Sklaven stiegen aus einer Szene der Verwüstung empor, und inmitten des Olivenhains erhoben sich nicht mehr die leuchtenden Kolonnaden jener großen Hallen, in der Mosides geträumt und gearbeitet hatte. Einsam und erschüttert trauerten die bescheidenen Höfe und die unteren Mauern, denn auf das prächtige große Pestiril war der schwere, überhängende Ast des seltsamen neuen Baumes gestürzt und hatte das stattliche Gedicht aus Marmor mit seltsamer Vollständigkeit zu einem Haufen unansehnlicher Ruinen reduziert. Fremde und Tegeaner standen fassungslos da und blickten von den Trümmern auf den großen, unheimlichen Baum, dessen Aussehen so seltsam menschlich war und dessen Wurzeln so seltsam in das gemeißelte Grabmal von Kalos hineinreichten. Ihre Furcht und ihr Entsetzen wuchsen, als sie die gestürzte Wohnung durchsuchten. Von den sanften Mosiden und dem wundervollen gestalteten Bildnis der Tische war keine Spur zu entdecken. Inmitten einer solch gewaltigen Ruine herrschte nur noch Chaos und die Vertreter der beiden Städte gingen enttäuscht nach Hause.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Die Syrakusaner erhielten jedoch nach einiger Zeit eine sehr prächtige Statue in Athen und die Tegeaner trösteten sich, indem sie auf der Agora einen Marmortempel errichteten, der an die Gaben, Tugenden und brüderliche Frömmigkeit der Mosiden erinnerte. Doch der Olivenhain steht immer noch, ebenso wie der Baum, der aus dem Grabe von Kalos wächst, und der alte Imker erzählte mir, dass die Zweige manchmal im Nachtwind miteinander flüstern und immer wieder sagen:
Ich weiß es, ich weiß es.